Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Gestern Abend haben wir John Irving angerufen, den Autor von Garp und wie er die Welt sah und Gottes Werk und Teufels Beitrag und vielen anderen millionenfach gelesenen Büchern. Ich habe mit John Irving gesprochen über seinen neuen Roman Königin Esther. John Irving lebt jetzt in Kanada und er hat uns auch erzählt gestern, wie er heute auf sein Geburtsland schaut, auf die USA. Und warum er nicht in die USA fahren wird, um dort über seinen neuen Roman zu sprechen.
I feel so alienated from my birth country. For the first time, I have determined not to go there for any promotion of this novel. I will not go to the US in protest of the authoritarian fascist in the White House. I think it's important to take a stand against President Trump and how he is undoing what used to be a democratic country. Nicht jetzt.
Ja, nicht jetzt, sagt John Irving da zum Schluss. Er ist immer wieder kurz ins Deutsche gewechselt bei unserem Gespräch. Er hat als junger Mann in Wien studiert und in diese Zeit in Wien kehrt er auch zurück in seinem neuen Roman. Wenn Sie einen der 16 Romane von John Irving gelesen haben, dann gehören Sie zu einer großen, weltumspannenden Gesellschaft. Millionen Menschen in vielen Ländern kennen seine Bücher. Also Romane wie Das Hotel New Hampshire oder Garp und wie er die Welt sah oder Own Meanie oder. Viele haben auch Filme nach seinen Büchern gesehen, zum Beispiel Gottes Werk und Teufels Beitrag. Für den Film hat John Irving einen Oscar bekommen für das beste Drehbuch. Heute erscheint bei uns ein neuer Roman von John Irving, Königin Esther heißt der. Und über dieses Buch habe ich gestern mit John Irving gesprochen. Zuerst über einen eigentümlichen Effekt, den der Roman bei mir hatte. In dem Buch geht es viel um finstere Zeiten im 20. Jahrhundert. Es geht um Intoleranz und Ausgrenzung und Gewalt. Aber andererseits ist man dabei mit ungemein sympathischen und eigenwilligen Figuren zusammen, sodass ich mich die ganze Zeit ja wohlgefühlt habe und aufgehoben und auch getröstet in dem Roman. Wie ist das, John Irving? Ging Ihnen das beim Schreiben auch so mit Ihren Figuren?
I think it is important if you intend to take a reader on a long journey.
Also mir ist es wichtig, wenn ich einen Leser mit auf eine lange Reise nehme und diesmal ist es vielleicht eine etwas kürzere Reise als die, die meine Leser von mir gewohnt sind. Ich habe jetzt vielleicht einen Roman von einer eher normalen Länge geschrieben für die heutige Zeit, aber mir ist es wirklich wichtig, dass der Leser mitfühlt.
And the plot is very important to me. I am always writing toward an ending that I have predetermined, preconceived. And often written as much as half or three quarters of a final chapter before I begin.
Der Plot ist mir sehr, sehr wichtig. Also die Geschichte als solche, die zählt bei mir sehr viel, weil ich für ein Ende schreibe. Das Ende steht bei mir vorher immer fest. Und oft habe ich schon die Hälfte des Schlusskapitels, manchmal sogar drei Viertel geschrieben, bevor ich dann einfach den Roman von vorne schreibe. Deswegen ist mir die Geschichte so wichtig. Und es ist wichtig, dass der Leser mitfühlt mit den Figuren, dass er mit ihnen etwas erlebt. Weil wenn man schon 200 oder 300 Seiten gelesen hat, dann muss es ja auch eine Entwicklung geben. Und nur wenn die Figuren, die man als Leser verfolgt, mit denen man mitgeht, auch empathisch sind, nur dann bleibt einem der Leser sozusagen treu. Und das ist eben wichtig. Der Leser muss meine Figuren mögen.
The people you're following have to be empathetic. The reader has to like them.
Ein kürzerer Roman ist gut, er hat immerhin auch noch 560 Seiten, aber es stimmt, Sie haben vorher deutlich längere veröffentlicht. Man könnte jetzt sagen, man fühlt sich tatsächlich zu Hause in Ihrem Buch und als Irving-Leser fühlt man sich nochmal doppelt zu Hause, weil Sie ganz viele Themen, über die Sie auch in früheren Romanen schon geschrieben haben, auch in dieses Buch wieder reingeholt haben. Also zum Beispiel starke Frauen spielen eine sehr wichtige Rolle, der Sport Ringen ist wieder dabei, das Thema Abtreibung spielt wieder eine wichtige Rolle, die Stadt Wien kommt wieder vor. Wie kam das denn, dass sich in diesem Roman so viele John Irving-Motive wieder versammelt haben?
I think the biggest coincidence, which I did not plan, is the return to fictional characters from an earlier novel.
Also da hat sich quasi eine Art Zufall eingeschlichen. Und der war wirklich nicht geplant, dass ich zu Figuren zurückgekehrt bin, wie zu Dr. Large und seinen Nonnen, seinen Schwestern aus St. Clouds in Maine, die wir ja aus Gottes Werk und Teufels Beitrag kennen, sowohl aus dem Roman wie auch aus dem Film. Und ja, als ich diese Zeitleiste für mich entwickelt habe, da war mir ganz klar, weil ich ja auch immer vom Ende ausgehe, dass diese Geschichte in Jerusalem im April 1981 enden wird mit einer jüdischen Figur, einer Israelin, die 76 Jahre alt ist und eine der Gründerinnen Israels, eine der ersten Zionistinnen, die aus Europa stammt, in Europa geboren ist. Das wusste ich, dass der Roman so enden würde. Und normalerweise schreibe ich ja meine Bücher immer vom Ende zum Anfang. Und dann war mir eben auch klar, dass diese Jüdin 1905 in Wien geboren wird und dass sie eine Waise ist und dass ihr ganz klar ist, dass ihr Leben immer auch von einem Antisemitismus beeinflusst werden wird. Und das ist diese Esther. Und diese Esther kennt auch die historische Königin Esther aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus der alten jüdischen Bibel. Und sie ist eben im Alter von 3 Jahren dann eine Waise geworden. Und dann war mir plötzlich klar, was das für ein Waisenhaus sein würde. Das war mir plötzlich sehr familiär. Und wir lernen einen sehr viel jüngeren Dr. Large kennen, als den, den wir aus Gottes Werk und Teufels Beitrag kennen.
They'll be much younger, the doctor and his nurses, than readers and moviegoers will remember. But I suddenly was writing a novel where I knew almost as much about the beginning.
Plötzlich war ich sehr viel sicherer, wie es um den Anfang des Buches geht, weil ich normalerweise immer ein bisschen unsicher bin, wie ich die Bücher beginnen soll, weil ich ja vom Ende immer anfange. Also kehrte ich eben zurück zu Dr. Large am Anfang des 19. Jahrhunderts und es war mir ganz klar, wie schwer es für ihn werden würde, wenn er ein jüdisches Waisenkind hat, weil damals, zu dieser Zeit, gab es kaum jüdische Familien in Maine. Also er weiß, er wird niemals eine jüdische Familie als eine Adoptivfamilie für dieses Mädchen finden. Aber das war perfekt für die Geschichte. Und so bin ich eben zurückgekehrt an bekannte Orte, zurück zu bekannten Figuren. Ich wollte, dass es eben dazu führt, dass man eine Frau entdeckt, die eine empathische Zionistin ist, die aus Europa stammt und eben auch eine Gründerin des Staates Israels ist.
I wanted to create an empathetic Zionist. One of those European-born Jews who becomes a part of the founding of Israel. That was where I began the ending.
Das ist jetzt sehr faszinierend zu hören für mich, Mr. Irwin, zu hören, wie Ihr Buch entstanden ist, wie Sie das selber entwickelt und für sich entdeckt haben, diesen Roman. Bleiben wir mal bei Esther gleich, weil wir schon über sie gesprochen haben. Die Figur Esther in Ihrem Roman, die eben aus einer jüdischen Familie kommt, über diese Figur erzählen Sie in dem Buch ganz viel jüdische Geschichte. Also die Geschichte des Zionismus, des Holocaust, die Entstehung des Staates Israel, die Konflikte um Israel. Warum war Ihnen das ein Anliegen, diese jüdische Geschichte so breit zu erzählen in diesem Roman?
As you know about me and my work, my novels are often historical. They often end in die Vergangenheit, in the past. I like those moments in history where you can see the future.
Ja, ich würde sagen, meine Romane sind historisch. Sie enden auch immer in der Vergangenheit, aber diese Momente der Geschichte, die ich mir da aussuche, lassen auch immer schon auf die Zukunft vorausschauen. Ich beleuchte die Vergangenheit zwar, aber möchte eben gleichzeitig auch eine gewisse Gegenwart damit ankündigen und über das reden, was vielleicht auch kommen wird.
It will also serve as a kind of forewarning or foreboding of what is likely to come.
Da war für mich ein Schlüsselerlebnis, als ich im Frühling 1981 in Israel war. Und was man mir damals erzählt hat, was ich dort gesehen habe, was ich gehört habe, das waren wie die Vorboten einer Zukunft, wie sie sein würde. Und die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr groß eines ewigen Konfliktes damals und eines ewigen Kampfes. Das war eben etwas, was mich dann auch prägt als Autor. Die Gegenwart als solche, über die Gegenwart zu schreiben, interessiert mich nicht sonderlich, vor allen Dingen auch nicht, mir irgendwie auszumalen, was als nächstes geschehen könnte. Ich finde, das ist für mich als Autor auch einfach unmöglich. Ich möchte wirklich auch zurückschauen auf das, was geschehen war, um dann eben auch in die Zukunft sehen zu können, um mir eine politische Situation herauszunehmen, die eben eine Art Vorbote ist. Und Esther sollte eben ein empathisches jüdisches Kind sein, der eine Kindheit als Jüdin eigentlich verwehrt wird, eigentlich fast gestohlen wird in gewisser Weise. Und die dann erst als junge Frau plötzlich ein Ziel hat. Sie möchte zu ihrer jüdischen Identität, sie möchte das aufholen, weil das, was sie nicht kennengelernt hat, möchte sie jetzt wirklich, sie möchte Jüdin sein. Und insofern war mir immer klar, dass es eine pro-jüdische und auch eine pro-israelische Roman wird in gewisser Weise. Und es gibt natürlich auch eine wichtige Figur, die sozusagen ein Alliierter von Esther ist. Aber das ist etwas, was mich auch persönlich geprägt hat. Ich bin keine Frau. Ich war niemals schwanger. Ich habe auch nie eine Abtreibung erfahren. Und trotzdem bin ich ein Befürworter der Abtreibung. Ich bin heterosexuell. Aber es gibt viele Figuren in meinen Romanen, die mit LGBTQ in Verbindung stehen. Ich habe sehr viele queere Helden in meinen Romanen gehabt, weil ich mich ihnen nahe fühle, weil ich mit ihnen sympathisiere. Und ich muss sagen, als ich in New Hampshire groß wurde als Kind, da an diesem kleinen Ort, da gab es keine Schwarzen, da gab es auch keine Juden. Die habe ich erst viel später kennengelernt, im Alter von 15 Jahren, als ich auf ein international anerkanntes Internat gegangen bin und mich da dem Ringerteam angeschlossen habe. Da sind Freundschaften entstanden. Ich war 20 Jahre lang Ringer und habe mit 15 angefangen. Und die Freundschaften, die ich damals geschlossen habe, die haben wirklich mich geprägt. Das waren meine ersten afroamerikanischen Freunde oder meine ersten jüdischen Freunde. Und das waren Ringer damals. Und als ich dann in den 1960er nach Wien kam als Student, da war mein Zimmernachbar ein Jude. Und er hat mir die Augen geöffnet, was es bedeutet, als Jude zu leben und auch mit diesem Antisemitismus klarzukommen, der in Wien immer noch in gewisser Weise auch manifest war.
And what was still evident in Vienna through this Jewish student's eyes.
Wenn Sie sagen, Sie schreiben lieber über die Vergangenheit und über die Vorboten des Heutigen, die Sie da sehen. Jetzt ging es mir beim Lesen so, wenn Sie über Esther schreiben zum Beispiel, deren Mutter wird ja von Antisemiten in den USA ermordet, als Esther noch ganz klein ist. Und Sie schreiben auch über die Geschichte des Antisemitismus in den USA. Wenn ich das jetzt lese heute, dann lese ich das auch und denke an ja die neue Feindlichkeit gegenüber fremden anderen Ausländern in den heutigen USA, wie sie sich jetzt zum Beispiel zeigt bei Einsätzen der Ausländerpolizei, ICE, gegen Immigranten dort. Diese Gegenwart, welche Rolle spielt die für Sie beim Schreiben?
Not much. I find besonders jetzt, I feel so alienated from my birth country. For the first time, I have determined not to go there. For any promotion of this novel, I will not go to the U.S. in protest of the authoritarian fascist in the White House. I think it's important to take a stand against President Trump and how he is undoing what used to be a democratic country. Nicht jetzt.
Natürlich ist mir mein Geburtsland fremd geworden, wenn ich jetzt wirklich vom Heute, vom Jetzt rede. Und ich habe mich auch entschieden, zurzeit nicht in die USA zu reisen. Und ich werde mein Buch dort auch nicht vorstellen. Ich werde dort das Buch auch nicht weiter promoten. Aus Protest gegen diesen autoritären Faschisten im Weißen Haus. Und ich finde, es ist wichtig, dass man sich gegen Trump auch zur Wehr setzt. Weil er zerstört das, was die amerikanische demokratische Kultur eigentlich ausgemacht hat. Aber meine Romane sind natürlich längere Prozesse und sie entstehen über einen langen Zeitraum. Und dieses Buch, Königin Esther, ist natürlich sehr lange entstanden vor den Ereignissen, auch zum Beispiel des 7. Oktober.
And I felt, wie sagt man, schuldig, guilty.
Als ich dann im Juli 2024 nach Israel zurückgekehrt bin, war ich sehr, sehr traurig und habe mich fast schuldig gefühlt, weil alles, was ich vorausgesehen hatte 1981, eigentlich in sehr viel schlimmer auch wirklich eingetreten war. Sehr viel schlimmer, als ich es mir hätte vorstellen können. Und das Ende meines Romans ist historisch überholt worden an Schrecken. Und Ich war dann also zurück nach Jerusalem gekehrt, weil ich dieses letzte Kapitel checken wollte. Ich wollte sehen, ob die Fakten noch stimmen. Und ich hatte aber dieses letzte Kapitel schon meinen israelischen Freunden zum Lesen gegeben, weil es mir sehr, sehr wichtig war, bevor ich dahin reiste, dass sie sich schon mal damit auseinandergesetzt haben. Mir war es dann eben auch wichtig, an diese Orte zurückzukehren, die ich beschreibe, diese visuellen Erinnerungen, die ich hatte, aufzufrischen. Und als ich im Juli 2024 dann in Israel war, in Jerusalem war, war Israel bereits in der Kriegszone. Es gab keine Touristen mehr. Die gesamte Altstadt von Jerusalem war wie eine Wüste. Ich war dort ganz alleine. Der Gaza-Krieg hatte begonnen. Die Konflikte mit dem Libanon, mit der Hezbollah hatten sich verschlimmert. Und alles war sehr, sehr viel schlimmer, als ich es vorausgeahnt oder vorausgesehen hatte. Und irgendwo fühlte ich mich da auch schuldig, weil dieser Krieg mir eigentlich meine Arbeit erleichtert hatte. Die Innenstadt, die Altstadt von Jerusalem war so leer, dass ich da mein Pensum so schnell geschafft habe, wie ich mir das natürlich nicht vorgestellt hatte, weil ich eigentlich ganz allein in diesen Straßen da unterwegs war, während ich mir dann abends wieder Notizen machen, was ich am nächsten Tag noch alles machen könnte. Und meine israelischen Freunde, die waren damit beschäftigt, gegen Netanyahu zu protestieren. Wie gesagt, diese autokratische Diktatur, dieser Faschismus in meinem Geburtsland, den es dort gibt, hat aber nichts mit meinem aktuellen Roman zu tun. Es gibt einen Comeback, eine Rückkehr des Faschismus überall in Europa und die Anhänger von Trump sind historisch ungebildet, dass sie den Faschismus gar nicht erkennen können. Aber ich hatte schon im Januar, schon einen Monat nachdem Trump an der Macht war, zu meinem amerikanischen Verleger in New York gesagt, ich werde nicht kommen in diesem Jahr, ich werde nicht nach Amerika reisen. Aber wie gesagt, all das ist ein ganz anderes Thema und diese aktuelle amerikanische Politik hat nichts mit meinem aktuellen Roman zu tun.
I said, I'm not coming. Not this time. Not because of this guy. But that's a separate subject. American politics are not the political subject of Queen Esther.
Um das zu verstehen, muss ich kurz erklären, dass sie nicht in ihr Geburtsland USA reisen. Dazu muss man wissen, dass wir sie jetzt in Toronto in Kanada erreicht haben, wo sie jetzt zu Hause sind, also außerhalb der USA. Ich würde noch gerne ein Thema ansprechen, das sehr prägend ist für ihren neuen Roman, eben Königin Esther. Wir haben schon gesprochen über diese starke Frauenfigur Esther und es gibt neben ihr sehr viele andere sehr starke Frauenfiguren aus ganz verschiedenen Generationen. Das sind Ehefrauen, das sind Töchter, das sind Studentinnen, sie kommen aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Aber es sind eben diese starken Frauen, über die sie schreiben. Sie schreiben über das Thema Abtreibung, das haben sie auch schon erwähnt, auch in diesem Roman wieder. Da würde mich mal interessieren, ob Sie als 83-jähriger Mann, sehen Sie sich eigentlich als feministischen Autor oder würden Sie das zurückweisen?
I embrace that term.
Also dieses Wort Feminismus, das ist ein Wort, das umarme ich regelrecht. Damit kann ich sehr gut leben. Als ich Garb und wie er die Welt sah geschrieben hatte, haben alle gesagt, das sei ein feministischer Roman. Und das war gleichermaßen ein Lob, als meine Kritiker haben sich auch versucht, gleichzeitig über mich lustig zu machen. Und wenn die Gottesmutter etwas über männliche Lust sagt und ihr eigener Sohn diese männliche Lust eben auch sehr stark verkörpert, dann ist das nur eins von vielen Beispielen. Und ja, ich mag starke Frauenfiguren. Die sind aber jetzt nichts Neues in meinem Werk und ich habe mich sehr auf dieses Wien-Kapitel gefreut in meinem neuen Buch Königin Esther, weil es da gleich zwei starke Frauenfiguren gibt. Da gibt es einmal diese Zimmernachbarin von Jimmy, eine holländische Lesbe, die eine sehr schöne Figur ist und dann gibt es eben diese deutsch-jüdische Tutorin Anneliese Eisler und Jimmy ist so ein bisschen, ich würde sagen, so eine wahrhaftige Übertreibung von mir selbst, wie ich damals war. Im Wien 1963, 64 und auch in Jerusalem 1981. Nur, dass Jimmy vielleicht noch unbewusster ist, noch überforderter ist, als ich es damals war. Und das verleiht meinem Buch natürlich auch so eine Art selbstironische und komödiantische Note, weil ich mich da teilweise eben wirklich auch als ein Modell für Jimmy Winslow sehe. Ich habe ihm sogar meinen Mittelnamen Winslow gegeben, damit man ihn auch wirklich identifizieren kann. Ja, als ein Autor, der fiktionale Romane schreibt, bin ich auch in gewisser Weise der Beobachter des eigenen Lebens und man ist als fiktionaler Autor eher ein Beobachter als wirklich ein Teil der Gesellschaft und wenn ich dann wieder an Wien 1963, 64 oder Jerusalem 1981 denke, Jimmy ist da wirklich immer nur ein Student, er ist kein Teilnehmer und in gewisser Weise ist das eben auch nicht die Position eines Autors, die er da hat. Und ich habe eben wirklich versucht, diese Zeiten auch wieder aufleben zu lassen und auch wieder neu neu zu erkunden, indem ich über Jimmy geschrieben habe.
Jimmy is more of a student, still a student, than he is a participant.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie uns da auch noch Einblick gegeben haben in die tieferen Verbindungen zwischen Ihnen und dieser Hauptfigur Ihres neuen Romans. Königin Esther, der neue Roman von John Irving. Der wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Peter Torberg und Eva Regul. Im Diogenes Verlag erscheint dieser Roman heute mit 560 Seiten. 32 Euro ist der Preis. Mr. Irving, thank you very much for joining us today.
Thank you very much.
Thank you for your time and have a good day.
Thank you. Have a good day yourselves.
Und vielen Dank an Jörg Taschmann. Er hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sterne, die fallen. Diesen schönen Titel hat ein Band mit Erzählungen, über den wir jetzt hier reden wollen. Maria Messina hat diese Erzählung geschrieben, eine italienische Schriftstellerin. Geboren wurde sie auf Sizilien im Jahr 1887. Sie hat bis 1944 gelebt und sie war mit 6 Romanen und vielen Erzählungen eine sehr erfolgreiche Autorin. Für den Band Sterne, die fallen wurden jetzt viele ihrer Erzählungen zum ersten Mal überhaupt ins Deutsche übersetzt und die Kritikerin Katharina Döbler hat das Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Morgen.
Sterne, die fallen. Erzählen Sie uns doch bitte mal zuerst von der Titelgeschichte. Um welche Sterne geht es da?
Ja, das ist schon gleich mal eine Falle, dieser Titel, weil Sterne, die fallen, ist Teil des Librettos eines jungen Mannes, der unbedingt als Opernkomponist reüssieren will. Und er sagt dann irgendwie, Sterne, die fallen, ist das nicht ein schöner Ausdruck? Und seine Frau sagt, du meinst Sternschnuppen? Und er findet dann, dass sie wirklich sozusagen nicht auf der Höhe seines Genies ist und so. Ne? Also, und das ist eigentlich das Zentrum dieser Geschichte. Also dieser junge Mann kommt in ein sizilianisches Provinzkaff und verdingt sich als Klavierspieler im Kino, Stummfilmzeit, ne? Und hat wahnsinnig Erfolg. Das Kino ist immer voll, es gibt immer mehr Vorstellungen. Und dann beschließt er, er ist eigentlich Künstler und er komponiert da was jetzt. In Sizilien natürlich eine Oper. Und dann arbeitet er daran. Und je mehr er daran arbeitet und sich in sein Künstlertum reinsteigert, desto mehr fängt er an, seine Ehefrau zu verachten, die eben solche Dinge wie Sternschnuppen sagt und manchmal auch seine etwas, sagen wir mal, verblasene Ausdrucksweise irgendwie vorsichtig korrigiert. Und dann fällt seine Oper total durch, weil sie einfach komplett, nichts Neues ist, unoriginelles abgeschrieben ist. Und es ist wunderbar, wie Messina da schildert, ne? Dieses Kleinstädtchen, diese Bühne, die wiederbelebt wird, alle pfeifen und irgendwie aus Missbilligung irgendwelche anderen Opernmelodien oder singen was dazwischen. Und also er fällt komplett durch. Und als er dann wirklich erfolglos ist, wendet er sich wieder seiner Frau zu und sie müsst wieder zurück ins neblige Mailand und er ist wieder ganz liebevoll. Also das ist wirklich eine interessante, ne, diese Kombination, dieses Zusammenspiel der beiden Eheleute.
Und das spielt in einem sizilianischen Provinzkaff vor allem, haben Sie gesagt, die Autorin aus Sizilien. Sind das alles sizilianische Geschichten, die Maria Messina hier geschrieben hat?
Also sie hat ganz, ganz viele Geschichten geschrieben und die hier in dem Buch versammelt sind tatsächlich alle über Sizilien, aus Sizilien und praktisch eigentlich alle aus der Gegend, in der sie lange, lange gelebt hat, nämlich Mestretta, also das ist so der Provinz Messina in den Bergen, diese Kleinstadt. Darum geht es eigentlich meistens und es geht eigentlich immer in irgendeiner Form um das Alltagsleben, um das Leben der Frauen. Mhm. Also um dieses Leben ja in so einer Zurückgezogenheit unter der Fuchtel der Männer, der Ehemänner, aber auch der dörflichen Sitten, die natürlich auch von den Frauen extrem vertreten werden. Ne?
Und hätten Sie da noch ein Beispiel für uns, eine Erzählung vom Leben eben einer Frau in dieser Zeit auf Sizilien?
Also eine Erzählung, die mir sehr gefallen hat, das ist eine Erzählung, die heißt L'America, weil alle wollen nach L'America auswandern.
Also in die USA.
Ja, genau. Und es wird aber auch L'America in zwei Wörtern geschrieben. Ne? Also und alle wollen dahin. Es sind ja auch viele Analphabeten, die einfach nur gehört haben, da kann man irgendwie reich werden. Die wollen aus dieser Enge raus, aus dieser streng feudalistischen Gesellschaft. Auch die Frauen wollen irgendwie aufbrechen. Und der Mittelpunkt der Geschichte ist die junge Catena, die gerade verheiratet ist, ein kleines Baby hat und ihr Mann kommt daher und sagt, ich will nach L'America. Und sie will unbedingt mit, kämpft wahnsinnig dafür. Und dann wird auch beschrieben, was das dann für ein Chaos ist, als sie Palermo an Bord wollen und wie das so alles läuft. Und dann wird sie im letzten Moment zurückgewiesen, weil sie anscheinend irgendwas an den Augen hat. Und dann ihr Kampf darum, ihre Augen wieder in Ordnung zu kriegen, was nicht klappt, weil Quacksalber das auch in der Gegend nicht können. Und dieses Zurückgeworfensein auf diese Schwiegerfamilie, in der sie lebt, das Baby und sonst gibt es nichts im Leben. Ihr Mann ist weg, er meldet sich dann irgendwann auch nicht mehr. Und wie sie dann so da ist, dahin kümmert, hinter verschlossenen Türen. Und das wird wirklich sehr, sehr, sehr anschaulich geschildert. Und das Ganze, das ist der Hintergrund, ne, der großen Einwanderungswelle oder Auswanderungswelle aus Sizilien.
Von wegen anschaulich. Vorhin dachte ich schon, ich bin mit Ihnen in der Oper, als Sie da von dieser Oper in dem Provinzkaff erzählt haben. Was macht jetzt diese Geschichten literarisch so interessant, dass sich da eine Wiederentdeckung dieser Autorin lohnt?
Also einmal ist es natürlich diese wunderbare Art, Realität zu schildern, ne? So Szenen aufzumachen, die sofort extrem plastisch werden. Man sieht das total vor sich. Und sie hat tatsächlich auch viel in der erlebten Rede aus Sicht der Frauen geschrieben, was damals ja also gerade in der italienischen Literatur ziemlich revolutionär war. Und was sie auch macht, das ist, dass sie über Details des Alltags unheimlich viele Zusammenhänge klar macht. Zum Beispiel die gerösteten Kichererbsen, die es bei Festivitäten gibt. Wer serviert wie viele? Wer nimmt die in die Hand und sagt irgendwas? Oder die Leinentücher, die für die Aussteuer der Frauen so eine große Rolle spielen. Also das kann wirklich ganz viel aussagen über ja die wirtschaftliche, die soziale Stellung von der Familie. Das reicht dann schon. Und auch die Erwähnung von offenen oder geschlossenen Türen zum Beispiel. Ne? Das ist total wichtig, weil hinter diesen Türen spielt sich ja das ab, was niemand wissen soll. Ne?
Wie war das eigentlich in Italien? Ist da Maria Messina, ich habe es gesagt, 1944 gestorben? Ist sie auch nach ihrem Tod präsent geblieben als Schriftstellerin oder musste sie da auch wiederentdeckt werden?
Ja, sie musste auch wiederentdeckt werden. Sie ist 44 ja gestorben. Es gab ja diesen Bruch eigentlich. Die Frauen waren dann nicht mehr präsent und sie wurde in den 70er Jahren entdeckt. Und zwar von jemandem ausgerechnet wie Leonardo Sciascia, also der große italienische Autor, der Erfolgsautor. Der hat hat ihre Sachen wiedergefunden und hat die dann auch neu herausgegeben. Und dann mit der Zeit kam eben auch hier mit dem Feminismus in den 70er, 80er Jahre kam hier auch eine Wiederentdeckung in Gang.
Jetzt können wir Ihre Geschichten lesen aus Sizilien in dem Band Sterne, die fallen von Maria Messina, die Erzählung aus dem Italienischen übersetzt von Christiane Pöhlmann. Im Verlag Friedenauer Presse ist dieser Band erschienen mit 236 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an die Kritikerin Katharina Döbeler.
Gerne.
Eine deutsche Schriftstellerin mit ungewöhnlich großem internationalen Erfolg, das ist Jenny Erpenbeck. Im vergangenen Jahr wurde sie mit dem International Booker Prize ausgezeichnet für den besten ins Englische übersetzten Roman des Jahres. Wie sie schreibt, welche Gedanken sie dabei bewegen, darüber spricht Jenny Erpenbeck gerade bei der traditionsreichen Tübinger Poetikdozentur. Und dort will sie auch über verworfene Anfänge für ihre Bücher sprechen. Das hat sie uns hier in unserem Programm erzählt.
Ich hatte die Idee, was zu machen, was ich wirklich noch nie gemacht habe, nämlich auf meine verworfenen Anfänge, also im Sinne von nicht genommene Anfänge von Büchern und von Kapiteln zurückzuschauen und mal zu untersuchen, was ich da versucht habe, warum ich die Anfänge verworfen habe. Ja, und wie überhaupt so ein Prozess ist, bis man eigentlich anfängt, ein Buch zu schreiben oder ein Kapitel zu schreiben, was man vorher macht. Also welche Recherchen vorangehen und so weiter. Und eben auch zu schauen, wie sozusagen die Suche ist nach dem Eigentlichen, nach dem Hauptaspekt dessen, was man da bearbeitet, ohne es noch richtig zu kennen, weil das Buch ja zunächst mal ungeschrieben ist. Gerade beim Anfang eines Buches zum Beispiel ist ja die Frage, also welche Perspektive nimmt man ein, welchen Ausschnitt erzählt man, welchen Zeitraum umfasst es, aber auch welche Hauptfiguren gibt es überhaupt? Also ich habe da manchmal vollkommen unterschiedliche Sachen probiert. Ich werde auch über Kai Ross sprechen, also da ist von der Liebesgeschichte zunächst mal überhaupt nichts zu sehen. Ich finde, die Anfänge müssen radikal unterschiedlich sein. Manchmal versucht man sich auch am Anfang vielleicht ein bisschen, soll ich sagen, einen Umweg zu machen, weil eben manche Dinge auch schwierig zu schildern sind. Man will zwar schreiben, aber scheut doch davor zurück, manche Sachen auszusprechen. Und ich habe jetzt beim Rückblick auch gesehen, dass es manchmal auch einfach der Umweg war, den ich gebraucht habe, bevor ich eben zu mehr Klarheit und direkter zu dem gekommen bin, was mich eigentlich zum Schreiben gebracht hat.
Jenny Erpenbeck über verworfene Anfänge, über die spricht sie bei der Tübinger Poetikdozentur in dieser Woche. Und wir haben mit Jenny Erpenbeck über diese Schreibauskünfte geredet. Hier im Deutschlandfunk Kultur, das Gespräch können Sie hören, unter anderem in der Deutschlandfunk-App. Vor 7 Jahren hat der Regisseur Christian Petzold seinen Film Transit in die Kinos gebracht. Ein Spielfilm nach dem gleichnamigen Roman Transit von Anna Segers. Christian Petzold hat die Geschichte des Romans aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stark rübergezogen in unsere Gegenwart. Und das war schon ein Indiz dafür, dass die Bücher auch von Anna Segers, dass sie wieder stärker in unserer Zeit wahrgenommen werden. Und inzwischen sind da noch einige andere Anzeichen mehr hinzugekommen. Anna Segers wurde genau heute vor 125 Jahren geboren, also am 19. November 1900 in Mainz. Eigentlich heißt sie Annette Reiling. Unter dem Namen Anna Segers ist sie dann zu einer der bekanntesten deutschsprachigen Autorinnen des 20. Jahrhunderts geworden. Und zu ihrer Geschichte gehört, dass man sie in der DDR staatlicherseits zu einer Schriftstellerin-Ikone gemacht hat, als Kommunistin, die sie auch war. Sie hat sich auch vereinnahmen lassen vom Regime in der DDR. Das hat der Ausstrahlung ihrer Bücher deutlich geschadet. Meine Kollegin aus der Lesart, Elke Schlinsuk, hat sich jetzt neu mit Anna Segers beschäftigt und sie ist hier im Studio. Hallo Elke.
Ja, hallo.
Berühmte Bücher von Anna Segers, das sind eben Transit oder Das siebte Kreuz oder Der Ausflug der toten Mädchen. Wie gegenwärtig kamen dir denn die Bücher von Anna Segers jetzt heute vor?
Naja, beim Wiederlesen war ich schon überrascht, wie frisch und neu diese Erzählungen vor allem wieder in der Zeit stehen. Also das ist mir schon bei dem Ausfallband aufgefallen, den vor ein paar Jahren Ingo Schulze für den Aufbauverlag zusammengestellt hat. Und gerade die Exiltexte, die Segers selbst auf der Flucht geschrieben hat, also in den 1930er Jahren, wo sie auf so vielfältige Weise von Vertreibung und Exil schreibt, die sprechen uns heute sehr an. Aber auch die Texte, die Erzählungen, mit denen Segers die ganze Welt zu uns bringt, Südamerika, Mexiko, Haiti, gerade ihre letzte Erzählung, Drei Frauen aus Haiti, da beschreibt sie und streift die Fragen Kolonialismus und Rassismus auf so eindringliche, auch widersprüchliche Weise, ganz interessant. Also sie wird aktueller, globaler gelesen, die Anna Segers, eben auch als Autorin, die aus diesem Hintergrund schöpft. Sie haben es ja eben schon, du hast es angedeutet, als Jüdin und Kommunistin von den Nazis vertrieben, um die halbe Welt getrieben, ja, von Paris bis nach Mexiko und darüber auch schreibt. Die eben auf der Flucht ihren großen Erfolgsroman, Das siebte Kreuz, schreibt und damit dann zur Weltautorin avancierte und dann später, nach dem Krieg, in die DDR zurückgeht und sich hier als Staatsdichterin ja vereinnahmen lässt. Das ist alles Segers, das muss man wissen. Und du hast es angedeutet, aber jenseits dieser politischen Vereinnahmung, da entdeckt man inzwischen langsam auch wieder die große Autorin, die die Welt zu uns bringt. Das hat die Lektorin Nele Holdack vom Aufbauverlag beobachtet, ja, und mir erzählt.
Und das Schöne ist aber, dass sie nie verschwunden ist und es auch immer wieder neue Wellen gab. Und ich finde schon, dass in den letzten 5, 6 Jahren auch so dieses Staatsdichter, dieses verstaubte Image zurecht und endlich sich vertut und man genauer hinschaut und mehr entdeckt, was da wirklich für eine zeitlose, großartige Erzählerin zu entdecken ist für heutige Leserinnen.
Und du hast schon erwähnt, den Schriftsteller Ingo Schulze, dass der ein Band herausgegeben hat mit Texten von Anna Segers. Wie hat der denn jetzt Segers neu entdeckt?
Ja, wie so viele von uns, die Segers in der Schule gelesen haben. Denn Das siebte Kreuz war, die atemberaubende Flucht, übrigens müssen wir uns noch mal erinnern, aus dem Konzentrationslager, das war und ist Schulstoff in Ost und West. Und Ingo Schulze hat das Buch in den 1970er Jahren in seiner Schulzeit in Dresden gelesen. Aber der Roman, an den erinnert er sich gar nicht so sehr, sondern eher an das Porträtfoto an der Wand im Klassenzimmer, das da so aus der Ferne und so wie ein Denkmal auf ihn wirkte. Ja, so ein bisschen wirkte die Anna Segers auch auf uns Schülerinnen damals. Ich fand interessant, was Thomas Steinecker im Westen groß geworden, 20 Jahre später hat der in den 1990er Jahren in der Oberpfalz Das siebte Kreuz gelesen.
Auch in der Schule.
Auch in der Schule, aber war eben gar nicht so angetan. Beide Autoren, die sich sehr mit ihrem Werk beschäftigt haben, sind erst später über Erzählungen und Neuentdeckungen auf die Weltautorin gestoßen. Und bei Ingo Schulze ist es wirklich was Besonderes. Wie kaum ein anderer hat er sich Segers Werk verschrieben, angefangen von dem wirklichen Blau, was er sehr gerne gelesen hat und hier schon eigentlich begriffen hat, dass man bei Segers immer eigentlich gern den Träumen und dem Glück hinterher sein kann, denn es lohnt sich. Und dass es das Fantastische und Märchenhafte bei Segers immer genauso geben wird, neben der Wirklichkeit. Das hat ihn als fasziniert. Und das ist ein Erzählzauber, den er so beschrieben hat, für das immer und überall die Menschen ihre Köpfe zusammenstecken. Ja, dafür, dieser Erzählzauber ist geblieben.
Und in welchen Geschichten von Anna Segers hat Ingo Schulze diesen Erzählzauber besonders gefunden?
Und das fand ich toll, dass es eher die Unbekannteren waren. Ausflug der toten Mädchen kennen ja viele. Ingo Schulze hat sie in den Exiltexten gesehen, eben auch in einem Text, den ich selber noch gar nicht kannte. Das heißt Post ins gelobte Land. Das ist ein eindringliches Requiem. Man kennt ja die Kommunistin Segers, aber die Jüdin, die eine so leise Hymne auf die Vorstellung vom Glück schreibt, das kann man in dieser kleinen Geschichte lesen. Aber unübertroffen sind für Ingo Schulze die karibischen Geschichten, worin Segers, ja, ich muss sagen, auf sehr eigenwillige und verschränkte Weise die Befreiungskämpfe der schwarzen Sklaven auf den Antilleninseln um 1800 beschreibt. Und vielleicht geht es gar nicht überbordender in der Fantasie, mit Geschichte verschränkt, wie sie hier schreibt. Ingo Schulze hat mir das so erklärt, als ob hier Anna Segers alles gleichzeitig macht. Die Geschichte passiert, die Fabel und die Figuren, so hat er mir das erklärt.
Für mich ist eigentlich die tollste, literarisch tollste Geschichte, die zweite Geschichte, Wiedereinführung der Sklaverei in Guadeloupe. Die Revolution verschlingt sich selbst. Und wie sie das beschreibt und wie uneindeutig die Grenzen sind. Und da gibt's nicht einfach Gut und Böse. Und das ist dann so ein Nachdenken über Revolution, aber eben auch über Europa und Karibik, also die andere Welt, was vollkommen fehlt in unserer Sozialisation.
Ja, und dass sie dabei eben auch Fragen des Rassismus, des Kolonialismus aufwirft, also das erschien mir und erscheint jedem, der diese Geschichte liest, wirklich aktuell.
Und ich habe da auch rausgehört, dass das für dich und auch für Ingo Schulze auch sprachlich funktioniert, ja, dass uns Segers Sprache auch mit in die Gegenwart nimmt.
Ja, ich habe das mich auch gefragt und die anderen, ob das vielleicht diese einfache, klare Sprache ist, die das so über die Jahre trägt. Für Thomas von Steinecker, der sich sehr intensiv mit der Sprache auch im Siebten Kreuz für das Comic, was auch erschienen ist, beschäftigt hat, der hat gesagt, es muss an dieser klaren Sprache liegen, die überhaupt nicht pathetisch ist, die sie so besonders macht, die Sprache der Anna Segers.
Die Sprache ist, glaube ich, auch ein Stichwort, warum der Roman so gut gealtert ist. Also je mehr ein Text befreit ist von seinem Zeitkolorit, und das ist eben in der Zeit besonders Pathos, das ist das Siebte Kreuz überhaupt nicht. Je runtergekochter sozusagen ein Text stilistisch ist, desto besser hält er sich letztlich auch.
Das sagt Thomas von Steinecker. Und sag uns bitte zum Schluss jetzt noch ganz kurz, wir wollen jetzt alle Anna Segers lesen. Welchen Text, welches Buch zuerst?
Vielleicht mal die groteske Reise ins Elfte Reich. Ich habe die Exiltexte erwähnt, das schreibt sie in den 1930er Jahren, wie sie hier das Prozedere der Visaverteilung auf den Kopf stellt und durcheinander bringt. Das ist gerade heute in Zeiten globaler Fluchtbewegung beklemmend aktuell.
Heute vor 125 Jahren wurde Anna Segers geboren. Elke Schlinsog hat uns erzählt von dieser Autorin, von ihrer Gegenwärtigkeit. Es gibt auch ein Feature von Elke Schlinsog, das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur gelaufen ist. Das finden Sie unter anderem auf unserer Homepage.